Der Horvath Podcast. Der Talk rund um Transformation, Performance Management und Digitalisierung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Horvath Podcasts. Wir haben heute ein super spannendes Thema mitgebracht. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit. Riesenthema in den letzten Jahren gewesen und jetzt aber gerade so ein bisschen in einer Ernüchterungsphase. Vor dem Hintergrund auch, dass gerade auf EU-Ebene viele der Berichtsanforderungen eher wieder zurückgenommen werden. Das Thema wird auch international sehr, sehr stark diskutiert. Und die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, lohnt sich das Thema überhaupt noch für Unternehmen? Und wir wollen heute das von verschiedenen Facetten beleuchten. Ich bin Maren Hartmann, ich bin mit unserem Team verantwortlich für den Bereich Sustainable Finance. Das heißt, ich begleite unsere Kundinnen und Kunden dabei, die ESG-Reporting-Anforderungen umzusetzen, aber auch das Thema in die Unternehmenssteuerung zu integrieren, zu definieren, wie eigentlich das Thema organisatorisch verankert werden soll und auch IT-seitig unterstützt werden kann. Ich freue mich sehr, dass das Thema auch gerade mit der Unternehmenssteuerung stärker zusammenkommt, da ich viele Jahre auch mich damit beschäftigt habe, wie eigentlich die Prozesse im Finance-Bereich verbessert werden können. Und heute gestaltet diesen Podcast mit mir Peter Sattler. Peter, wir kennen uns schon länger und haben auch schon über die Berichtsstandards gemeinsam geschwitzt bei einer Packung Celebrations. Aber vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu dir.
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Vielen Dank, Maren. Und auch herzlich willkommen an unsere Zuhörer. Mein Name ist Peter Sattler. Ich bin bei uns Partner für das Thema Nachhaltigkeit, Energie und Chemie in Wien. Beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema, gerade auch für Unternehmen, die sich mit dem Thema nachhaltig werden schwer tun. Also in Branchen, wo viel CO2 ausgestoßen wird, wo viel Energie verbraucht wird, einerseits eben nachhaltig zu werden und andererseits auch darüber richtig zu berichten.
Genau, wir haben heute verschiedene Themen mitgebracht. Wir wollen einmal auf das Thema bzw. auf den aktuellen Status des Thema Nachhaltigkeit schauen, dann diskutieren, welche Herausforderungen wir auch heute sehen. Wir haben da einige Beispiele mitgebracht und dann aber auch nach vorne schauen. Also was sind auch Chancen und welche Schritte sollten Unternehmen jetzt eigentlich ganz, ganz konkret tun? Bevor wir in das Thema im Detail einsteigen, den Kolleginnen und Kollegen, die im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten, wird immer vorgeworfen, dass mit so viel Abkürzung um sich geschmissen wird. Und da gibt es eine, die wir heute öfters sagen würden, die CSRD, das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive. Das ist eben genau diese Berichtsanforderung, die auf EU-Ebene gerade in Diskussion ist. Ich sage immer, das sind eigentlich die IFRS der Nachhaltigkeit. Ja, das heißt, das ist eben dieses Berichtswerk und diese Initiative, die gerade sich damit beschäftigt, wie diese und andere Anforderungen vereinfacht werden können, ist der sogenannte Omnibus-Vorschlag. Ja. Und ich denke, sind wir gut gewappnet, um einzusteigen.
Es wird spannend.
Peter, ich übergebe auch vielleicht direkt mal an dich. Wie siehst du denn das Thema Nachhaltigkeit heute?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit hat sich ja über die Zeit jetzt doch deutlich entwickelt bei unseren Kunden. Und ich sage mal, die Entwicklung ist auch noch nicht ganz zu Ende. Wenn wir so ein bisschen auch zurückschauen über die letzten 20 oder fast 30 Jahre, wo das Thema Nachhaltigkeit so richtig aufgekommen ist, haben wir das Ganze immer wieder in Wellenbewegungen gesehen. Das heißt also, immer wieder, sobald es auch konjunkturell gut gelaufen ist, hat man das Thema Nachhaltigkeit wieder priorisiert. Und sobald dann eine Wirtschaftskrise gekommen ist, musste man es dann auch wieder hintanstellen. Das passiert jetzt auch so ein bisschen gerade wieder. Das heißt also, wir sehen auch jetzt gerade, dass diese Headline, die wir mal hatten letztes Jahr im Handelsblatt, Sanierung statt Dekarbonisierung, dass die jetzt gerade auch wieder so ein bisschen in den Vordergrund tritt und Unternehmen sich jetzt wieder stärker mit ihren Kostenstrukturen und auch mit ihren Ergebnissen beschäftigen müssen. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist so der ganz langfristige Trend, der uns als Gesellschaft und auch unsere Kunden, unsere Unternehmen bewegt. Und in der Corona-Zeit gab es eine Karikatur in einer kanadischen Zeitung, wo man so eine glückliche Stadt gesehen hat, auf die mehrere Flutwellen zurasen. Man hat immer nur die nächste gesehen und die dahinter war, konnte man noch gar nicht erkennen. Und die erste war eben die Covid-19-Infektion, danach kam die Inflation, danach die Rezession und danach die Effekte vom Klimawandel. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch als Gesellschaft diese Themen nacheinander angehen müssen. Wir können gar nicht alle Themen zu 100% gleichzeitig bearbeiten. Nichtsdestotrotz jetzt auch mit der Diskussion rund um Entbürokratisierung, rund um weniger Berichtspflichten etc. Die Folgen vom Klimawandel, die uns einmal als Gesellschaft treffen werden, die bleiben unverändert. Und da gab es auch im letzten Jahr eine Studie vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, die auch zum Beispiel für Österreich und Deutschland, für die Schweiz ähnlich, auch ökonomische Verluste von 15-20% gegenüber einem Nicht-Klimawandel-Szenario prognostizieren. Das heißt, heißt also, auch für Gegenden, sage ich mal, wo der Klimawandel keinen so großen Effekt spielen sollte, wie zum Beispiel in Südasien oder auch in manchen afrikanischen oder südamerikanischen Ländern, gibt es hier einfach deutliche Effekte, die auf uns zukommen werden. Und insofern wird uns das Thema immer wieder einholen.
Ja, ich denke auch nur in Anführungszeichen, weil wir jetzt weniger Reporting-Anforderungen haben, bedeutet das ja nicht, dass das Thema dadurch verschwindet. Ja, das Reporting ist im Endeffekt ein Mittel, über Dinge Transparenz zu schaffen, zu informieren, Investoren, Kunden zu informieren, breiter Gesellschaft zu informieren. Das ist ein Mittel, um eventuell auch an günstigere Kapitalströme zu kommen. Aber es stellt im Endeffekt nur dar, was die Unternehmen tun. Das heißt, die Themen bleiben weiter relevant. Es ist nur eine Frage jetzt der Priorisierung. Das heißt, viele Unternehmen haben sich jetzt in der letzten Zeit natürlich damit beschäftigt, erstmal diese Berichte fertig zu bekommen. Ja, wenn das jetzt ein bisschen weniger wird, kann man sich natürlich auf andere strategische Themen fokussieren. Ja, und Nachhaltigkeit bedeutet ja im Endeffekt, etwas lange tun zu können. Ja, und das ist bei Unternehmen natürlich auf der einen Seite die ökonomische Perspektive, aber auch, wie kann mit den Ressourcen umgegangen werden.
Wenn du dich so ein paar Jahre zurückerinnerst, da gab es ja noch die Fridays for Future Bewegung und das Thema Nachhaltigkeit war auch so richtig trendig. Also man hat gesehen, die Unternehmen stehen für das Thema auf, geben tolle Botschaften ins Netz und in den Medien. Man hat auch gesehen zum Beispiel auch den Höhenflug der Grünen über die letzten Jahre in Bundestagswahlen in Deutschland, in Österreich, in den Nationalratswahlen etc. Jetzt ist das Thema doch irgendwo in der Realität angekommen, ne? Also das ist auch mit dem Thema CSRD. Ist die CSRD die Wurzel allen Übels, ja? Warum jetzt dieser Gram gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit besteht auch an manchen Stellen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich fürchte, wir können da nicht die ganze Schuld auf die CSRD schieben. Wie ich gerade gesagt hatte, ist die CSRD ja eine Transparenzrichtlinie. Und die CSRD ist ja aus dem Grundgedanken gewachsen, dass wir mehr Transparenz brauchen. Ne? Und wenn wir zurückdenken, wie lange gibt es das Financial Accounting? Hunderte von Jahren. Ja. Und ich nehme an, als die ersten Leute gesagt haben, jetzt berichtet mal bitte über eure Financials, waren die Unternehmer auch nicht begeistert oder die Kaufleute damals nicht begeistert. Und das entwickelt sich über die Zeit. Die CSRD...
Vor allem Gläubigerschutz eigentlich auch damals. Ne, der alte Ursprung. Gell?
Ja, aber da gibt es einen Link zur Nachhaltigkeit, ne, was die Resilienz anbetrifft. Das heißt, ist die CSRD an allem schuld? Ich glaube nicht. Ja. Es gibt gerade ganz viele Entwicklungen, auch international, wo das Thema ESG sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Es ist das Thema der konjunkturellen Entwicklung, wie du gerade schon gesagt hast. Das heißt, man kann sich natürlich fragen, ist man mit der CSRD über das Ziel hinausgeschossen, ja. Und ganz interessant, die HEC, die französische Business School, hat da gerade kürzlich eine sehr großflächige Studie auch veröffentlicht, wo Entscheider gefragt wurden, ja, wie sehen Sie eigentlich die CSRD? Und das Interessante ist, dass gar nicht so viele Leute die CSRD jetzt wirklich ablehnen. Also die Zustimmung oder eher Zustimmung war größer als 50%. Und wenn etwas genannt wurde, was man verbessern könnte, ist das Thema mehr Guidance geben. Es wurde genannt, das hilft, trägt zur Transparenz bei. Und dieses Thema, es wird ja oft gesagt, entweder nachhaltig oder wettbewerbsfähig. Ja, diese zwei Pole, die aufgemacht werden, was ich persönlich auch schade finde. Und das wurde auch als letzter Punkt genannt. Ja, also da wurde gefragt, glauben Sie denn, dass die CSRD die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen wirklich zurückwirft? Die Kosten der Umsetzung, das wurde eher verneint in diesem Set. Ja, aber natürlich kann man viel darüber streiten, ob... Ja, wie praktikabel sind diese Anforderungen und was bedeutet das auch an Aufwand, gerade für kleinere Unternehmen? Ja, da gehe ich vollkommen mit.
Man muss ja auch nochmal die Ambition dieses Projekts irgendwo sich verdeutlichen. Die Finanzberichterstattung, hast du ja auch vorhin gesagt, ist ja über Jahrhunderte gewachsen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel die IAS oder die IFRS ansieht, also die International Accounting Standards oder die International Financial Reporting Standards, dann sieht man ja, dass sich diese Standards über sehr lange Zeit entwickeln konnten und dass hier auch schrittweise neue Themen dazugekommen sind. Jetzt hat man ja versucht, auch mit der CSRD und auch mit den dahinterliegenden Standards gleich mal alle Themen auf einmal zu erschlagen. Da ist es aus meiner Sicht auch gar nicht so überraschend, dass man beim einen oder anderen Thema vielleicht überschießend war oder auch die Unternehmen vor Probleme gestellt hat, die eigentlich gar nicht so notwendig gewesen wären. Es geht ja immerhin um 1200 Datenpunkte und die Komplexität, die damit verbunden ist, ist ja auch am Anfang, kennen ja auch unsere Kundengeschichten, am Anfang gar nicht so wahrgenommen worden von unseren Kunden und oftmals hat sich ja dann direkt das Top-Management eingeschaltet und hat erkannt, das ist ein Riesenthema auch in der Außendarstellung, weil es ja nicht nur darum geht, auch rückblickend die Nachhaltigkeitsperformance zu berichten und die Auswirkungen, die man auf Umwelt und Gesellschaft hat, sondern auch noch einmal den Blick nach vorne zu richten. Das heißt also nochmal auch die eigene Strategie Richtlinien, auch nochmal Ziele, Maßnahmen und so weiter zu kommunizieren. Ja. Und das sind natürlich auch Dinge, die Top-Management-Attention brauchen, wenn es in die Außenkommunikation
ja,
geht.
Ja, das ist richtig. Ich sage mal, diese Richtlinie hilft, kehrt so das Innerste der Unternehmen nach außen. Das heißt, da wird sehr viel transparent oder soll transparent werden über Strukturen. Wir werden Entscheidungen getroffen. Und Peter, du machst gerade schon ziemlich gut den Link zu den Herausforderungen auch, die wir momentan wahrnehmen. Und ich glaube, auf der einen Seite kann man sagen, diese Reporting-Anforderungen haben wirklich so ein Umdenken in Unternehmen auch angestoßen. Das Thema hat auf einmal auch viel größere Relevanz bekommen in den Finance-Abteilungen, denn das Ziel war ja, diesen Teil auch in den Lagebericht zu integrieren. Und da geht der Puls zum Teil ein bisschen hoch. Ja? Das heißt, ein ganz anderer Fokus auf Datenqualität. Und das ist natürlich auch eine der Herausforderungen. Wie bekomme ich eigentlich diese Daten zusammen? Welche Tools kann ich einsetzen? Ja, das ist definitiv ja was, wo wir gesehen haben, dass da große Hürden auch bestehen.
Mhm. Aber auch Chancen, muss man sagen. Ne? Ja. Also wenn wir jetzt eben sagen, also die Kunden, die ich beraten habe, ich habe meistens, sag ich mal, eher Kunden, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit viel berichten müssen, ich sag's mal so, die haben dann auch so im Schnitt so 700 Datenpunkte, die sie jetzt schon im ersten Berichtsjahr veröffentlichen mussten. Und natürlich im ersten Berichtsjahr läuft das auch noch oft mal etwas hemdsärmeliger, ne? Also oft auch in einer berühmten Excel oder in mehreren Excels noch nicht wirklich systematisiert, auch noch mit Themen in Richtung internen Kontrollsystemen, die Schnittstellen in Richtung Strategie oder Risikomanagement sind vielleicht auch noch nicht im ersten Jahr perfekt entwickelt. Aber das ist doch auch jetzt der Anknüpfungspunkt für die Unternehmen, um zu sagen, so jetzt ist eigentlich mal Zeit für die Digitalisierung von den Nachhaltigkeitsinformationen. Weil am Ende ist es ja auch nichts anderes wie ein Finanzbericht sozusagen. Es ist ein Datenlogistikthema, ein enormes für die Unternehmen. Und die Digitalisierung kann ja hier einerseits für Effizienz sorgen, aber auch noch einmal Datenqualität sicherstellen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehe, ist, dass in der Vergangenheit Nachhaltigkeit oft so ein bisschen neben den anderen Themen stand. Ne? Man hat die Geschäftsthemen und dann auch noch Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich was immer noch eine Herausforderung ist und wo ich denke, dass Unternehmen sich da auch weiterentwickeln werden. Denn keine Entscheidung, die ich treffe, hat keinen Impact auf irgendwie einen Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, so wie keine Entscheidung keinen Impact auf einen finanziellen Gesichtspunkt hat. Ja. Und ich glaube, dass da diese zwei Welten viel, viel stärker zusammenwachsen werden. Das sehen wir auch auf unseren Projekten. Also die Projektteams, das sind in den seltensten Fällen reine Sustainability-Teams oder reine Finance-Teams, sondern wir kommen da zusammen. Und das ist wirklich so ein cross-funktionales Zusammenarbeiten, was natürlich auch wieder eine Herausforderung darstellen kann. Thema Change-Management, Kompetenzaufbau, man muss die Leute mitnehmen. Was soll das hier eigentlich alles? Ja, ist das mehr als nur berichten? Warum mache ich das? Also super spannend.
Richtig.
Ich hatte ja eingangs gesagt, dass das Thema Unternehmenssteuerung, Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmenssteuerung wirklich ein Herzensthema für mich ist. Und ja, die Frage ist natürlich, Unternehmen setzen sich ambitionierte Ziele, beispielsweise Klimaziele, kommunizieren die auch nach außen. Und das ist natürlich, kann ein erster Schritt sein, aber die Frage, die sich dann oft anschließt, ist, wie sind wir eigentlich aufgestellt mit unseren Maßnahmen zur Dekarbonisierung? Können wir die überhaupt erreichen? Und das ist ja ein längerfristiger Zeitraum. Das heißt, ich muss auch natürlich anfangen, diese Dinge in meiner Strategie, in meiner strategischen Mittelfrist- oder langfristigen Planung zu integrieren, zu schauen, wie komme ich mit meinen Maßnahmen voran. Und das ist eben nur ein Anknüpfungspunkt, wo diese Verzahnung von Financials und Nachhaltigkeit halt absolut unabdingbar ist. Und als wir vorhin angefangen haben, uns auszutauschen, hattest du in unserer Vorbereitung auch noch ein Beispiel gehabt aus der Industrie. Vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, weil ich fand das sehr, sehr eingängig.
Ja, natürlich sehr gerne. Also wir sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit und Unternehmenssteuerung tatsächlich sehr stark miteinander verzahnt werden muss. Weil ansonsten besteht einfach die Gefahr, dass die Unternehmen in der Nachhaltigkeit etwas versprechen und dann in der finanziellen Planung wieder etwas anderes umsetzen. Das sehen wir einerseits zum Beispiel gerade bei Energieversorgern. Dort kommen die 2030er Dekarbonisierungsziele jetzt in die Mittelfristplanung. Und das ist so richtig der Lackmustest. Also hält man an diesen Dekarbonisierungszielen fest. Das heißt aber dann auch beispielsweise den Ausstieg aus dem Gashandel, aus dem Gasvertrieb auch tatsächlich so umzusetzen, wie er geplant ist. Oder nimmt man hier nochmal einen Schritt zurück? In unserer Strategiestudie für Energieversorger sehen wir gerade so einen Mix aus beiden Wegen tatsächlich. Und ein zweites Beispiel, um das auch nochmal zu bringen. Ein Kunde von mir, der hat sich gerade sehr intensiv mit der Auswahl zwischen zwei Investitionsalternativen auseinandergesetzt. Da geht es tatsächlich darum, die Produktionsanlagen, also den Kern der Firma, neu zu bauen und auch entsprechend für die nächsten 20, 30, 40 Jahre vorzubereiten. Und die transitorische Klimarisikoanalyse aus der vielgescholtenen CSRD, die hat ihm nochmal bewusst gemacht, Vorsicht, dein Haupteingangsrohstoff, nämlich Holz, den du aus Mittel- und Osteuropa beziehst, der wird sich verändern mit der Zeit. Es wird vielleicht weniger Holz geben aufgrund des Klimawandels und andere Holzsorten, als du heute planst. Heute eher Nadelholz, in Zukunft weniger Holz und eher mehr Richtung Laub und sehr Richtung wärmeresistente Holzsorten. Und das hat auch diese Entscheidung zwischen diesen Investitionsalternativen maßgeblich beeinflusst.
Ja, ich finde, das sind echt zwei sehr gute Beispiele, die diese zwei Facetten nochmal beleuchten. Also im Endeffekt, welche Auswirkung hat eigentlich meine unternehmerische Tätigkeit auf den Klimawandel und wie muss ich das denn eben auch in meiner Planung berücksichtigen, um es entsprechend zu reduzieren? Und auf der anderen Seite, wie bin ich eigentlich selber betroffen? Und wir sehen hier ja eben auch ganz klar diesen längerfristigen Horizont. Und was wir auch sehen, ist eben die Beschäftigung damit, wie bekomme ich diese Horizonte und auch diese Methodik eigentlich auch in mein bestehendes Risikomanagement rein, weil faktisch ist es ein Risikomanagement-Thema. Und die Dinge müssen natürlich methodisch oder sollten methodisch zumindest ansatzweise zusammengebracht werden, ne? Damit ich da eben nicht zwei Welten habe.
Richtig, sowohl inhaltlich wie auch prozessual
ja,
im Unternehmen.
Ja, genau, sehe ich genauso. Und das ist auch einer der nächsten Schritte, die viele Unternehmen jetzt gehen, nachdem erstmal so dieser erste Berichtsaufwand entsprechend durch ist.
Ja. Oftmals ist es ja gerade auch für Unternehmen die größte Herausforderung, wieder mal auch Schnittstellen zwischen ihren Silos zu bauen. Also wenn ich so denke, das Thema Nachhaltigkeit wird oft als neue Organisationseinheit aufgebaut, da eine Schnittstelle herzustellen in Richtung Finanz, in Richtung Risikomanagement, in Richtung Strategie, das sind oft wirklich schwierige Aufgaben, nicht nur aus organisatorischer Sicht, sondern eben auch aus einer Change-Perspektive heraus.
Ja, auf jeden Fall. Und das Thema ist eben, also wenn man da als One-Man-Show oder One-Woman-Show rangeht, dann hat man eigentlich schon verloren. Das ist eine Unternehmensaufgabe, zieht sich über alle Funktionen hinweg, keine ausgenommen.
Jetzt, Maren, stelle ich dir nochmal eine kleine Frage out of the box.
Ich bin gespannt.
Ist für dich das Thema Nachhaltigkeit ein CEO- oder ein CFO-Thema?
Ach, Peter. Das muss ich da jetzt mit Ja und Nein oder mit muss ich mich da auf eine Sache festlegen? Also ich hatte es ja eigentlich gerade schon gesagt, ne? Das Thema können wir nicht einer Person umhängen. Was man aber durchaus tun kann, ist, wenn man sagt, das Thema Nachhaltigkeitsstrategie. Strategie ist halt originär ein CEO-Thema. Das heißt, das ist klassischerweise im CEO-Bereich verankert. Wo man natürlich drüber sprechen kann, ist dieses ganze Thema Datensammlung, Integration in die Steuerung. Und da sehe ich sehr stark auch den Finance-Bereich zumindest in einer Mitwirkungspflicht. Denn aus der Historie raus ist der Finance-Bereich einfach sehr visiert im Thema qualitativ hochwertige Daten einzusammeln, Umgang mit dem Prüfer, Betreuung von Systemen. Und der Finance-Bereich hat natürlich auch die Hoheit über Steuerungsprozesse. Und wenn wir sagen, die Nachhaltigkeit soll eben in Steuerungsprozesse integriert werden, gilt es besonders dahin halt, Schnittstellen herzustellen. Ich sehe es aber so, dass diese beiden Aspekte sehr, sehr stark verzahnt werden müssen über Abstimmungen, Gremien, sonstiges. Das gilt es eben zu überlegen. Ne? Man braucht beides. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt glücklich macht als Antwort.
Wir haben uns mal angesehen, so für österreichische und für deutsche börsennotierte Unternehmen, wie sich das Thema verteilt. Und wir haben schon gesehen, dass so ungefähr bei der Hälfte der Unternehmen liegt es beim CEO und bei einem Drittel beim CFO. Und über die restlichen
70%
sprechen
Bereichen.
Wir jetzt nicht. Ja. Genau. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade Unternehmen aus der Energiebranche, die haben das Thema sehr oft beim CFO verankert, auch sehr stark aus dem Aspekt der Kapitalmarktkommunikation heraus. Andere, für die es tatsächlich eine große Änderung im Geschäftsmodell betrifft, also wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung Stahl schauen, sei es auch Richtung Dünger, Richtung Zement, sei es aber auch bei anderen Unternehmen, die eine komplexe Transformation machen, dort ist es oftmals dann beim CEO angesiedelt. Also je strategischer das Thema, desto mehr CEO-Beteiligung, je weniger strategisch, umso mehr CFO.
Ja. Yeah. Genau, aber ich denke, es wird sich auch wirklich zu so einer Zusammenarbeit entwickeln müssen. Es geht aber natürlich auch darum, ganz klassisch das Thema auf die Agenda der Management-Meetings zu bringen. Ne? Das heißt, nicht irgendwo das separate Nachhaltigkeits-Update, sondern in den monatlichen Updates zu den Financials von beispielsweise einer Division, einer Business Unit, dann auch zu sagen, naja, wo stehe ich denn jetzt eigentlich beim Thema Emissionen? Wo steht die und die Maßnahme, die ich angefangen habe? Das wird, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren viel stärker auch in den Fokus geraten, auch wenn wir vielleicht nicht mehr so viel nach extern berichten müssen.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich eine der größten Änderungen jetzt auch mit diesen neuen Anforderungen. Das sind auch bei meinen Kunden oft mal die Münder offen gestanden, weil diese regelmäßige Berichtspflicht auch an den Aufsichtsrat, die abverlangt wird, auch mit den neuen Regeln im Nachhaltigkeitsreporting, die sorgt natürlich auch für einen Druck nach innen. Es geht also nicht mehr nur um eine reine Außendarstellung und um das Vermeiden von Greenwashing-Claims, sondern es geht auch nach innen, das Thema auch tatsächlich mit in die Steuerung aufzunehmen. Denn was man dem Aufsichtsrat regelmäßig berichtet, danach wird der Vorstand gemessen und nach der Vorstand gemessen wird, wird dann auch die Organisation gemessen.
Richtig. Insofern, glaube ich, hat die CSRD dieses Ziel im Sinne von das Thema auf die Agenda des Top-Managements zu heben, in jedem Fall erreicht. Und Wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen, Resilienz, was machen auch die Compliance-Anforderungen mit Unternehmen. In der Nachhaltigkeit kann aber ja auch ein Business Case liegen.
Das ist tatsächlich so. Also oft einmal, wenn wir heute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, wird dieses Thema Bürokratie jetzt gesehen und auch dieses Thema Vorschriften. Oft einmal sind es aber tatsächlich zwei Dinge, warum sich Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Der eine Punkt ist natürlich rechtliche Vorgaben, das Thema Compliance. Das ist zentral wichtig. Und ich sage auch mal, in der ökonomischen Lehre hat sich auch mittlerweile durchgesetzt, dass das Thema restriktive Vorschriften zu machen auch sehr effektiv wirkt, um tatsächlich Umweltanliegen beispielsweise umzusetzen. Es gibt aber auch für viele Unternehmen einen Business Case hinter dem Thema Nachhaltigkeit. Das heißt also, wenn Stakeholder des Unternehmens das Thema Nachhaltigkeit vom Unternehmen einfordern, sei es beispielsweise Kunden, die gerade große internationale Konzerne habe ich schon bei meinen Kunden miterlebt, die dort ein Delisting angekündigt haben, wenn nicht bestimmte Vorgaben erfüllt werden. Andererseits auch das Thema Kapitalmarkt. Also vor nicht allzu langer Zeit habe ich mit einem Bankmanager gesprochen, der hat mir gesagt, sie haben eigentlich schon ihre Kunden ganz genau eingeteilt in 50 Shades of Green, wie er es genannt hat. Das heißt also, wie nachvollziehbar ist der Klimaübergangsplan? Wie sicher wird dieser Klimaübergangsplan auch eingeschätzt von der Bank? Und abhängig davon könnte die Bank von heute auf morgen umstellen und Finanzierungskonditionen anpassen. Das heißt also, nachhaltigen Unternehmen bessere Konditionen bieten als nicht nachhaltigen Unternehmen. Und weil Banken ja auch an ihrer Green Asset Ratio arbeiten müssen.
Ja, das ist richtig.
Andererseits noch letzten Punkt, den darf man auch nicht übersehen. Nachdem das Thema Arbeitsmarkt gerade in den letzten Jahren besonders angespannt war, jetzt gerade wieder weniger im Fokus steht, aber auch dieses Thema Mitarbeitermotivation, das Thema Talente gewinnen auf dem Arbeitsmarkt, das darf man auch nicht aus den Augen lassen. Viele Talente nehmen das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst und schauen sich ganz genau an, was kommuniziert das Unternehmen zu dem Thema und ist es auch nachvollziehbar, glaubhaft und auch überzeugend.
Ja, das ist richtig. Also da gilt auch Walk the Talk. Ja. Da hilft es natürlich auch nichts, dann einen schönen Slogan auf der Website zu haben, sondern das zählt dann wirklich, was die Mitarbeitenden auch in den Unternehmen wahrnehmen. Und ein Beispiel, was ich gerade noch ergänzen wollte, ist das Thema Versicherung. Also auch die Aussage gehört, ja, es gibt gewisse Unternehmen oder Branchen, die werden wir zukünftig nicht mehr versichern können, weil das Risiko einfach zu groß ist. Und das ist natürlich ein massiver Impact dann auf die Unternehmen.
Und auch wieder Aufträge an die Regulatorik, weil ich kenne so eine Aussage aus Sicht des Industrieunternehmens, das betroffen ist. Und da hat mir der Kunde erzählt, dass er dann unmittelbar nach der Veröffentlichung von so einer Verordnung von amerikanischen Banken und Versicherungen angerufen wurde, die Interesse hatten, ihn dann wieder zu bedienen.
Ja, da sieht man natürlich, dass wir in einer globalen Welt leben, wo ich hier allein unterwegs sind.
So, Maren, ist jetzt schon alles gesagt?
Ich glaube, ist alles gesagt. Das können wir uns noch sehr lange unterhalten. Ich würde aber sagen, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Wrap-up. Wir haben heute ja einige Themen.
Wir haben ja begonnen mit dem Thema, ist der Nachhaltigkeitshype vorbei?
Ist der jetzt vorbei? Die Frage soll ich dir jetzt definitiv beantworten. Und ich würde sagen, vielleicht ist der Hype vorbei. Der Hype im Sinne von, das Thema aufzublasen, vielleicht sehr, sehr viel zu berichten. Und die Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht nicht vorbei. Und wir haben uns ja auch die Frage gestellt, was sollten Unternehmen jetzt eigentlich tun in den nächsten Wochen und Monaten?
Ja, also ich denke, du hast es schon vorhin gesagt, der Hype ist vielleicht vorbei, aber die Arbeit ist geblieben. Das heißt also, die Unternehmen können sich jetzt nicht wirklich zurücklehnen, auch wenn gerade jetzt aufgrund dieser Wartefrist für Omnibus doch ein wenig Zurückhaltung bei dem Thema besteht. Wichtig ist jetzt einerseits neben der Compliance-Sicht auch die Business-Case-Sicht zu berücksichtigen. Das heißt also zu schauen, wie kann ich mit dem Thema Mehrwert stiften? Das ist einerseits wichtig für die Stakeholder wie Banken, auch wie Investoren und andererseits aber auch für die interne Motivation in den Unternehmen, nachdem jetzt eben dieses Thema doch in den letzten Monaten etwas gelitten hat. Und darüber hinaus auch dieses Thema richtig aufzusetzen. Das heißt also auch die Schnittstellen zwischen dem Thema Nachhaltigkeit mit der Finanz, mit der Strategie, mit dem Risikomanagement, mit der Compliance entsprechend aufzubauen und sicherzustellen.
Ja, Peter, ich glaube, das bringt es nochmal genau auf den Punkt, deine Zusammenfassung gerade. Und ich glaube, an der Stelle auch nochmal ein gutes Wrap-up. Auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und uns zugehört haben zum Thema Nachhaltigkeit. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und wünschen Ihnen alles Gute.
Auch von mir vielen Dank.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertung oder einen Kommentar. Und natürlich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig. Der Horvath Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.